Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Wir sind bei Folge 238 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 176. Diese Folge wird etwas kürzer, dafür dann die nächste etwas länger und die dritte hat dann eine normale Länge. Das heißt, wir haben jetzt drei Folgen wieder zu fachlichen Themen. Heute geht es um das Thema Layout. Ja, was ist ein Layout? Es ist ein relativ komplexes Thema, deswegen müssen wir es unterteilen. Zum einen das einfache Buchlayout, das würden wir A nennen. B, dann das Buchlayout mit mehreren Bildern und Grafiken und vielleicht auch einer sehr aufwendigen Typografie und viel Strukturierung. Variante C, dann haben wir das Zeitschriftenlayout. Und unter D würden wir zusammenfassen diverse Layouts, wie beispielsweise Plakate, ein Online-Layout oder Verpackungsdesign. Ja, und Layout heißt so viel wie, man hat Text- und Bildelemente und muss sie arrangieren und muss ein möglichst gut lesbares und optisch ansprechendes Produkt herstellen, egal ob es am Schluss digital ist oder Print oder in welcher Form auch immer. Ja, Varianten A bis D für das Layout. Ja, jede dieser Varianten, und es gibt ja vielleicht auch noch mehr als diese vier Varianten, unterliegt verschiedenen Gesetzmäßigkeiten und Regeln. Und uns interessieren in diesem Podcast natürlich die ersten beiden Varianten, weil es um Bücher geht. Wir konzentrieren uns also nicht auf Zeitschriften und auch nicht auf Flyer oder Layouts für online oder für eine App oder ähnliches mehr. Also um Bücher. Vor der Layoutplanung stehen häufig Skizzen mit Bleistift oder Filzstift, die sogenannten Scribbles. Ja, ist interessant, obwohl wir in digitalen Zeiten leben, wir müssen doch noch immer mal wieder Papier in die Hand nehmen. Das merken wir manchmal erst während des Prozesses oder hinterher, dass es besser gewesen wäre, wir hätten uns ein paar Skizzen gemacht. Also es stehen am Anfang immer ein paar Skizzen und Scribbles und ein paar Papierdokumente, auf die man sich immer wieder beziehen kann und sagen, ah, richtig, in die Richtung will ich hin. Ich will hier nicht zu sehr in die Tiefe gehen, mit welchen Stiften, auf welchem Papier, in welcher Größe Sie solche Scribbles anfertigen oder wie farbig diese sein sollten oder in welcher Größe. Sondern ich konzentriere mich auf die wesentlichen Merkmale des Layouts. Egal, in welchem Medium sie geplant werden und auch egal, für welches Medium sie geplant werden. Natürlich ist es auch schwierig, in einem auditiven Medium wie diesem Podcast eine Optik zu beschreiben, aber dennoch möchte ich diesen Weg gerne mit Ihnen gemeinsam gehen und in entsprechenden Fachbüchern können Sie weitere Details nachlesen. Gehen wir also auf das einfache Buchlayout, die Variante A. Ich habe ein paar Regeln zusammengestellt für das Layout. Textstrukturierung. Wenn es mehr als eine Überschriftenhierarchie gibt, also beispielsweise Titel 2 und Titel 3 und ähnliches, oder auch Merksätze oder vielleicht sogar Fußnoten, dann sollten diese Regeln absolut konsequent angewandt werden. Und ja, im vorherigen Podcast Nummer 225, da ging es zum Beispiel um Absatzformate. Genau, Text muss mit Absatzformaten belegt werden, sodass sie immer einheitlich aussehen. Nun können, wenn Textabschnitte sehr kurz sind und größerer Platzmangel beherrscht, auch durchaus mal 4 oder 5 Überschriften auf einer Seite auftauchen. Und ja, die dürfen dann auch mal im unteren Drittel stehen. Aber im Prinzip sollten Überschriften eigentlich oben oder im oberen Drittel stehen. Also die vielen kleinen Zwischenüberschriften und dass die unten stehen, das sollten je eher die Ausnahmen bleiben. Bei bestimmten Texten geht es nicht anders. Sollte es also möglich sein, Überschriften oben auf einer Seite beginnen zu lassen, und ein Resttext, der oben auf die Seite danach gehören würde, den sollte man dann möglichst doch noch auf der vorherigen Seite unterbringen. Beispielsweise, indem man kleine Textmengen herauskürzt. Und was man immer vermeiden sollte, das wissen Sie, das haben Sie mehrfach von mir schon gehört, sind alleinstehende Worte oben auf einer Seite. Das darf einfach nicht sein, denn das sind die sogenannten Hurenkinder. Oder noch viel schlimmer, nur noch ein halbes Wort auf der Seite, die letzte Silbe. Ganz grausam. Das muss man vermeiden. Also durch Kürzung oder Textergänzung oder andere Trennungen. Ja, und wenn oben auf einer Seite lediglich 2 oder 3 Zeilen stehen, sollte man auch das möglichst vermeiden, indem man beispielsweise auf der Seite davor 1, 2 Leerzeilen hat oder vielleicht doch noch eine Grafik oder ein Bild unterbringt oder den Text verlängert. Ja, das war die erste Regel, also Überschriften immer oben beginnen lassen. Zweitens, der Blickfang einer Seite, das kann dann später ein Foto oder eine Illustration sein, sollte, wenn er schon schmaler als der Satzspiegel ist, an der Außenseite stehen und möglichst auch in der oberen Hälfte. Bei einer rechten Seite rechts außen oben, bei einer linken Seite links außen oben. Und ich hatte jetzt ein Buch produziert, wo sehr viele Bilder waren, meistens 2 oder 3 auf der rechten Seite. Und die endeten natürlich immer beispielsweise 11 cm von oben. Das heißt, das Bild wurde beschnitten, sodass alle Bilder in dem gesamten Buch 11 cm von oben endeten. Das ist ein Beispiel für eine Vertiefung dieser Regel Nummer 2. Regel Nummer 3. Wiederkehrende Seitenelemente wie Kopfzeile, Seitenzahl, Emblem, Logo, Piktogramm sollten an immer der gleichen Stelle auftauchen, bei gegenüberliegenden Seiten, an der spiegelbildlich gegenüberliegenden Stelle. Und das macht man natürlich auf der Musterseite, da will ich jetzt aber nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Regel Nummer 4. Gedachte Linien, Hilfslinien in der waagerechten oder der senkrechten, strukturieren den Stand von Illustrationen auf allen Seiten einer Publikation. Lassen Sie beispielsweise alle Illustrationen 8 cm von der Unterkante der Seite entfernt beginnen. Regel Nummer 5. Vertiefen zum erstgenannten Punkt. Lassen Sie neue Kapitel oder Artikel möglichst auf einer neuen Seite beginnen. Je nachdem, ob Sie viel oder wenig Platz haben, ergeben sich dadurch dann halbe oder dreiviertel leere Seiten. Das ist also eine wirtschaftliche Entscheidung, ob man dieses Prinzip, ein neues Kapitel immer oben auf einer Seite beginnen zu lassen, wirklich durchhält. Ja, und bei einem 300-Seiten-Buch kann man durchaus 10 bis 20 Seiten sparen, wenn man das Prinzip durchbricht. Also wenn man das Ziel hat, dass die Buchseitenzahl zum Beispiel durch 32 teilbar ist, also optimal ein Bogen, dann könnten Sie von diesem Prinzip auch abweichen, zu sagen, ja, wir dürfen jetzt eben nicht mehr als 320 Seiten haben und dann beginnt ein Kapitel auch mal in der Mitte oder unten. Regel Nummer 6. Bei einem mehrspaltig gesetzten Text sollten Sie darauf achten, dass alle oberen Zeilen sowie möglichst alle unteren genau auf einer gedachten Linie sitzen. Und achten Sie auch darauf, dass Sie eine gemeinsame obere Kante gleich haben oder die gleiche Höhe, was den Fuß des Bildes angeht. Das heißt, der Fuß von mehreren Bildern auf einer Seite ist dann auf einer gedachten Linie. Ja, beschäftigen wir uns mit der Seitennummerierung. Paginierung ist ja das Fachwort. Bevor Sie mit dem Layout eines Buches beginnen, sollten Sie anhand eines Strukturplans festhalten, wie die Textelemente mit den dazugehörigen Seitenzahlen folgen. Grundsätzlich zählt man das erste Blatt der ersten Lage, das ist der sogenannte Schmutztitel, als Seite 1. Auch wenn auf dieser Seite keine Seitenzahl gedruckt wird, das macht man niemals. Die Blattrückseite, also wird die Seite 2, das sogenannte Frontispiz, da ist manchmal ein Foto oder eine Illustration, aber ziemlich selten, sie ist meistens leer. Die dritte Seite ist dann der Haupttitel und es ist Seite 3, aber es steht nicht Seite 3 drauf. Das Impressum ist typischerweise eigentlich auf der nächsten Seite, ist dann also Seite 4 und auch dort hat man eigentlich keine Seitenzahl. Und auf Seite 5, was dann danach kommt, könnte zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis beginnen oder das Vorwort oder sogar der eigentliche Text, je nachdem, was es für ein Buch ist. Ja, und nur, jetzt Vorsicht, Ironie, nur wenn Sie Ihre Druckerei oder Ihre Buchbinderei in die Verzweiflung treiben wollen, beginnen Sie die Paginierung Ihres Textes auf der 5. oder 7. Seite mit der Seitenzahl 1. Machen Sie das bitte nie, nie, nie. Und noch viel schlimmer ist, eine rechte Seite mit einer geraden Seitenzahl zu belegen. Auch das ist ein ganz, ganz grober Fehler. Also, dass rechts die Seite 2 steht oder die übernächste Seite dann die Seite 4 ist, das macht man nicht. Also, ungerade Seitenzahlen sind immer rechts. Und wenn der eigentliche Buchvorspann fertig ist, die Titelei, und wir haben wirklich die Nummer 5, dann schreiben Sie auch Nummer 5 drauf, nicht Nummer 1. Ja, und zum Planen sollte man ein leeres Blatt Papier nehmen. Darauf malt man ca. 40 bis 60 Kästen, die durch einen Strich in der Mitte getrennt sind, also Doppelseiten. Und auf diesem Blatt machen Sie beispielsweise, von diesem Blatt machen Sie beispielsweise 3 oder 5 Kopien. Damit haben Sie die gesamte Planung eines mehr als 100-seitigen Buches auf dem Papier schon in der Hand. Auf diesen Bögen planen Sie, welches Kapitel wie lang wird und wo in etwa Bilder stehen oder Bilder strecken. Nun lässt sich das nicht immer so einfach planen, aber für eine Grobplanung ist es ein wunderbares Mittel. Es stammt nämlich aus dem Zeitschriftenlayout. Also man weiß beispielsweise, auf eine Seite passen ungefähr 2000 Zeichen und man kennt ja die Länge seiner Kapitel. Man sieht meinetwegen, Kapitel 1 hat 30.000 Zeichen und dann weiß man, das hat ungefähr 15 Seiten. Ja, und solange wir auf Papier arbeiten, fragen wir uns, was ist der Vorteil? Der ist der, dass man praktisch optisch schon sieht und das Papier in die Hand nehmen kann und ja auch drüber reden kann und nicht allzu viel Zeit am Computerbildschirm verbringt. Ein unschätzbarer Vorteil. Ich habe Projekte auch abgewickelt, egal ob das nun irgendein 16-Seiter war oder ein Produkt mit mehreren 100 Seiten, wo man schon anhand dieser Planung auf Papier mit ein paar einfachen Kästen und Grafiken gesehen hat, oh, wir kommen ja gar nicht mit 160 Seiten aus. Oder, ach du je, das wären ja nicht mal 92 Seiten. Was auch immer, solche Dinge können passieren. Oder dass man sieht, ach, das wären ja noch nicht mal 64 Seiten. Das heißt, es wäre gar kein Buch. In einem solchen Strukturplan kann man, wie angedeutet, auch festhalten, auf welchen Seiten welche Illustrationen eingeplant sind. Vor dem eigentlichen exakten Layout lohnt es sich, durch erste Tests zu ermitteln, wie sie an welcher Stelle mit dem Text auskommen. Also eine Testdatei, die man hinterher wegwirft. Man sieht aber, wie viel auf eine Seite passt. Mit der groben Positionierung der vermaßten Bilder, und für Bilder nimmt man am Computer zunächst mal graue Platzhalter statt der echten Bilddaten, können Sie schon nach ungefähr einer halben Stunde sehen, wer schnell ist, vielleicht schon nach 15 Minuten, dass beispielsweise das Vorwort und Kapitel 1 von Seite 9 bis Seite 42 gehen, inklusive der Abbildung, weil man malt ja einfach nur graue Kästen im Layout-Programm. Somit lässt sich der Gesamtumfang eines Printproduktes wirklich schnell hochrechnen. Weil wenn man sagt, okay, wir haben jetzt meinetwegen 22% des Textes und wir kommen auf ungefähr 40 Seiten, das heißt, der Umfang wird etwa 5-mal so groß, das Buch wird circa 200 Seiten haben. Das kann man schon oft nach einer halben Stunde sehen. Das Montieren eines exakten Layouts am PC, ja, das überlässt man natürlich am besten einem Grafiker oder Layouter, weil der um viele schneller und auch genauer arbeiten kann als ein Laie, der nur ab und zu mit InDesign oder mit Express arbeitet. So heißen diese beiden bekannten Layout-Programme, wobei InDesign von Adobe das wirklich nicht nur bekanntere ist, sondern auch mit der größten Marktdurchdringung hat. Gibt es ja nur noch als Abonnement, kostet ungefähr 60-70 €, wenn man das volle Paket hat mit Photoshop, Illustrator und ähnlichem mehr. Grundsätzlich sollte aber ein Verleger durchaus über Layout-Erfahrung auf Papier und möglichst auch am PC verfügen, damit er seine Vorstellung von einer Werbeseite oder einem Plakat, Sie wissen, das ist Variante C und D, oder einem Buchcover mit Hilfe von zum Beispiel erstmal Fotokopien, Blindtext und Illustrationselementen zu Papier bringen kann. Er könnte es auch am Rechner machen, aber er muss wissen, dass es geht und wie es geht. Über Vorstellungen, die schwarz auf weiß oder farbig auf dem Tisch liegen, lässt sich in aller Regel auch leichter reden, denn an ihnen lassen sich auch Alternativen aufzeigen. Also man sollte als Verleger oder als auch Cheflektor durchaus mit Papier so umgehen können, dass man nicht seine Zeit am Rechner nur verbringt. Außerdem schärft man damit seinen guten Blick für die Typografie und die Gestaltung und erhält einen guten Einblick in das Machbare. Sie entsinnen sich an meine eingangs gestellte Kategorisierung A, B, C und D. Nun, ja, die Einschränkung des bisher genannten für C und D, also Zeitschriftenlayout und diverse Layouts, wie beispielsweise Plakate oder online, also überwiegend Einzelseiten, braucht man mehrere Schritte der Planung. Denn es sind komplexe gestalterische Vorgänge, die man zu erledigen hat. All diese ausschließlich am Computer zu erledigen, ist meines Erachtens nicht sonderlich klug. Mein Fazit, back to the roots, zurück zum Papier. Und das ist die Erkenntnis aus fast 40 Jahren Gestaltung am Computer. Und Sie wissen, ich habe das sehr intensiv gemacht. Ich habe das 20 Jahre lang unterrichtet. Ich habe in vielen Verlagen auch Schulungen gemacht. Man begreift die Dinge oft besser, wenn man es auf Papier macht. Man kann besser darüber reden und man kann dann gezielter vorgehen. Und der Grafiker, der dann ein paar Vorlagen auf Papier hat, der weiß ganz genau, was er machen soll. Und der muss dann nicht noch verschiedene Varianten ausprobieren, die unterm Strich letztlich zu teuer sind und eigentlich auch überflüssig. Denn man hat ja vorher drüber geredet. Man hat sich vorher Varianten auf Papier angeschaut. Und das können einfache Fotokopien sein. Das muss nichts Digitales sein. Ja, ich habe versprochen, der heutige Podcast ist kurz. Back to the roots, zurück zum Papier. Vielleicht nehmen Sie sich das zu Herzen, wenn Sie etwas planen oder wenn Sie mit anderen über etwas reden. Es hat große, große Vorteile. Nächste Woche kommt der Podcast der Büchermacher Nummer 239 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 177. Und wir setzen das Thema fort. Und vom Layout geht es dann zum Thema Druck. Machen Sie es gut, kommen Sie gut durch diese Woche. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.